Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Ein Weg aus der Sackgasse. Den Streit um einen neuen GAV in der Baubranche soll nun ein Vermittler schlichten. Kein Weg aus der Sackgasse. In Pakistan prügelt die Polizei auf Demonstranten ein und Oppositionsführerin Bhutto droht mit Massenprotesten. Frage für die Militärjustiz. Darf ein Schweizer als Blackwater-Söldner in den Irakkrieg ziehen? Und eine Klammer für die Kulturgeschichte. Das Schweizerische Landesmuseum vereinigt all seine Sammlungsstücke an einem Ort. Vom neuen Sammlungszentrum in Affoltern am Albis kommt das Tagesgespräch mit dem Museumsdirektor und dem Leiter des neuen Zentrums um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Thomas Künzi.
In die Verhandlungen um einen neuen Gesamtarbeitsvertrag im Baugewerbe könnte wieder etwas Bewegung kommen. So sind die Gewerkschaftsvertreter bereit, einen Vermittler zu akzeptieren und sie wollen an den Verhandlungstisch zurückkehren, wie Ernst Zülle von der Gewerkschaft Sina gegenüber Schweizer Radio DRS sagte. Dies, obwohl die Gewerkschaften lieber direkt weiter verhandelt hätten. Gestern war eine weitere Verhandlungsrunde gescheitert. Die Baumeister und die Gewerkschaften machten sich gegenseitig schwere Vorwürfe. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat ihren neuesten Bericht über die Schweiz veröffentlicht. Sie empfiehlt weitere Reformen, um das hohe Wirtschaftswachstum beizubehalten. So müsse die Politik insbesondere für mehr Konkurrenz und tiefere Sozialausgaben sorgen, heißt es im Länderbericht. Ansonsten laufe die Schweiz Gefahr, dass sich die Lebensqualität mittelfristig verschlechtere. Als weiteres Ziel für die Schweizer Wirtschaftspolitik nennt die OECD die bessere Integration von Einwanderern. Diese erhielten zwar in der Regel eine Anstellung, würden aber weniger verdienen als Schweizer. Auch bei der Bildung seien Einwanderer in der Schweiz benachteiligt. In der Schweiz werden die Strompreise im kommenden Jahr deutlich steigen. Dies prophezeit Heinz Karrer, Konzernchef des Stromproduzenten Axpo. Konkret rechnet der Axpo-Chef beim Strompreis kurzfristig mit einer Preissteigerung von 10%, mittelfristig mit bis zu 50%. In einem Interview mit der Zeitung Cash Daily begründet Karrer die steigenden Preise mit der drohenden Knappheit bei der Elektrizität. Die Preise für die Rohstoffe Gas und Kohle seien am Steigen. Zudem würden auch neue Abgaben für die CO2-Kompensation den Strom verteuern, wird Karrer zitiert. Tiefere Netzkosten als Folge der Liberalisierung des Strommarkts könnten diese Tendenz nicht kompensieren. Im ehemaligen Zeughaus im zürcherischen Affoltern am Albis ist das neue Sammlungszentrum der Schweizer Landesmuseen eröffnet worden. An diesem neuen zentralen Lagerstandort, der rund 10.000 Quadratmeter umfasst, dürften Sammlungsobjekte aus den letzten 100 Jahren zusammenkommen. Bis alle 800.000 Objekte den Weg aus verschiedenen Museen ins neue Zentrum gefunden haben, dürfte es laut dem Direktor der Schweizerischen Landesmuseen 2 Jahre dauern. Bundesrat Pascal Couchepin würdigte das Sammlungszentrum anlässlich der Eröffnung als eine Klammer, welche die Schweizer Kulturgeschichte zusammenhalte. Der Bund investierte 30 Millionen Franken in das neue Zentrum. In Pakistan gehen die Proteste gegen Staatspräsident Musharraf weiter. In der Stadt Multan kam es laut Augenzeugen erneut zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die pakistanische Oppositionsführerin Benazir Bhutto forderte Musharraf unterdessen auf, den Ausnahmezustand unverzüglich aufzuheben. Sie kündigte für den kommenden Freitag Massenproteste an. In der Zwischenzeit meldete sich auch der von Musharraf abgesetzte oberste Richter Chaudhry zu Wort. In einer Botschaft an Vertreter der Justiz sagte Chaudhry, er stehe zwar unter Arrest, unterstütze aber deren Kampf gegen die Aufhebung der Verfassung. Präsident Musharraf hatte am Samstag den Notstand verhängt und den obersten Richter des Landes abgesetzt. Damit kam er einer Verhandlung des obersten Gerichts über die Zulässigkeit seiner Wiederwahl im Oktober zuvor. Die italienische Polizei hat eine Razzia gegen Ausländer durchgeführt, die des internationalen Terrorismus verdächtigt werden. In Italien, Portugal, Frankreich und Großbritannien wurden 20 Personen festgenommen. Wie die Polizei in Mailand mitteilte, sind während der Razzien auch Gift- und Sprengstofffernzünder sichergestellt worden. Den Verhafteten wird vorgeworfen, Islamistenzellen gegründet zu haben, in denen künftige Selbstmordattentäter auf ihren Einsatz in Irak und in Afghanistan vorbereitet werden sollten. Einer der bekanntesten Journalisten Italiens, Enzo Biagi, ist tot. Der 87-Jährige starb am Morgen in einem Spital in Mailand. Biagi hatte sich gegen Ende des Zweiten Weltkrieges als wortgewaltiger Kämpfer gegen den Faschismus profiliert und in der Nachkriegszeit beim Aufbau mehrerer Zeitungen mitgeholfen. Seit den 60er Jahren war Biagi in verschiedenen Leitungsfunktionen für das italienische Staatsfernsehen RAI tätig. Dabei geriet er immer wieder mit prominenten Politikern in Konflikt, zuletzt mit dem rechtspopulistischen Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi. Der weltgrößte Rückversicherer Swiss Re hat im dritten Quartal etwas weniger verdient als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Der Gewinn sank um 5% auf noch gut 1,5 Milliarden Franken. Allerdings hatten die Analysten mit noch viel weniger Gewinn gerechnet. Die Gesellschaft, welche die Risiken von Versicherungen absichert, profitierte davon, dass es in den ersten 9 Monaten dieses Jahres keine großen Naturkatastrophen gab. Das zweisprachige Bieler Lokalradio Kanal 3 kehrt zurück in Bieler Hände. Die Radio Bilang SA, eine Gesellschaft aus mehreren Bieler Unternehmen und Persönlichkeiten, übernimmt die Mehrheit des Senders von der Berner Espas Media Group. Dieser war zum Verkauf gezwungen, da das neue Radio- und Fernsehgesetz vorschreibt, dass kein Anbieter mehr als 2 Radiokonzessionen halten darf. Die Espas Media Group und die Zürcher Tamedia verfügen zusammen über 4 Konzessionen. Tamedia hat deshalb kürzlich das Bieler Lokalradio, das Basler Lokalradio Basilisk verkauft.
Allein können sie den Konflikt nicht lösen, die Bauarbeiter und die Baumeister. Letzte Woche legte ein Streik einen Tag lang alle Baustellen in den Kantonen Basel und Zürich lahm. Daraufhin wurde erwartet, dass sich Baumeister und Gewerkschaften bei ihren Verhandlungen näher kommen würden. Aber nein, die beiden Seiten deckten einander mit neuen Vorwürfen ein, so dass jetzt wohl nur noch ein Vermittler helfen kann. Urs Sigrist.
Auf dem Bau im Konflikt, der jetzt zwischen den Baumeistern und den Gewerkschaften geführt wird, geht es um wichtige Fragen, um den Gesamtarbeitsvertrag, um die sogenannten Minusstunden, um den Ausgleich zwischen den Arbeitsstunden im Sommer und Winter, um eine Flexibilisierung, wie sie die Arbeitgeber wollen, wichtige Fragen für beide Seiten. Doch stattdessen deckt man sich mit Vorwürfen ein, agitiert und geht auch persönlich aufeinander los. Eine verkachelte Situation, in der jetzt aus Sicht von Werner Messmer, dem Präsidenten des Baumeisterverbandes, nur noch ein Vermittler weiterhelfen kann.
Es geht eigentlich darum, dass im Moment jemand zwischen den Parteien steht und dafür sorgt, dass überhaupt vernünftig gesprochen werden kann.
Vernünftige Verhandlungen, und da sind sich beide Seiten einig, die sind im Moment nicht oder kaum möglich. Ernst Zülle, der Branchenleiter Baugewerbe bei der Gewerkschaft Sina, welche die Streiks zusammen mit der Unia führt, er hätte trotzdem lieber auf eine solche Hilfe von außen verzichtet.
Wir hätten einfach gerne weiterverhandelt. Die Sozialpartner müssen zeigen, dass sie es können, dass sie die Sozialpartnerschaft leben. Das machen sie natürlich nicht, wenn man Drittpersonen beizieht. Das ist ein klares Scheitern der Sozialpartner, dass sie nicht fähig sind, so, wer auch immer schuld ist.
Wie bei einem Ehepaar, das nicht mehr zu zweit aus einem Streit findet, suchen die Sozialpartner nun also einen Mediator, einen Vermittler, einen Vorschlag, dem sich auch die Gewerkschaften nicht einfach verschließen.
Der politische Druck auch ist sehr hoch, dass wir uns einig werden, und deshalb kann ich mir auch eine Mediation mit einem Politiker oder mit einer Politikerin vorstellen.
Ob es denn ein Politiker sein muss, ist allerdings noch nicht klar. Auch ein Rolf Bloch, wie im Falle des Streiks in Reconvilliers, wäre denkbar. Noch einmal Werner Messmer von den Baumeistern.
Es muss nicht ein Fachmann der Bauwirtschaft sein, sondern es muss vielleicht fast so etwas wie ein Fachmann der Psychologie sein. Aber das werden wir jetzt dann besprechen miteinander, und wir sehen einmal, was es da für Möglichkeiten gibt.
Statt weiter am Verhandlungstisch zu streiten oder, wie angekündigt, weiter zu streiken, möchte man nun also in diesem Arbeitskonflikt auf dem Bau weiter verhandeln, mit Hilfe von außen, denn nur so, so scheint es, kommt man zurück zu den Fragen, die eigentlich wichtig sind.
Das Treffen war sozusagen die letzte Hoffnung. Seit Tagen steht die türkische Armee an der Grenze bereit, um im Norden Iraks einzumarschieren und dort gegen Verstecke der PKK-Rebellen vorzugehen. US-Präsident Bush versuchte nun seinen Gast im Weißen Haus, den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan, von diesem Vorhaben abzubringen. Die beiden verständigten sich auf eine enge Zusammenarbeit im Kampf gegen die PKK. Die Gefahr einer großen Eskalation scheint zumindest teilweise gebannt. Die Frage an unseren Türkei-Korrespondenten Werner van Gent: Wie reagiert man in der Türkei auf die Einigung mit den USA?
Die türkische Öffentlichkeit ist zufrieden. Man sagt, Tayyip Erdogan habe das erreicht, was man erwartet hat. Man habe grünes Licht für gezielte Operationen bekommen. Man habe auch die Zusage erhalten, dass die Amerikaner den Türken jegliche Information sofort zuspielen werden über die PKK im Norden Iraks. Also man sagt, jetzt sind wir gewappnet, um direkt gezielte kleine Operationen vorzunehmen, um die Führer der PKK im Norden Iraks festzunehmen.
Vor diesem Treffen zwischen dem türkischen und dem amerikanischen Präsidenten ging man eigentlich davon aus, dass die irakischen Kurden es als Kriegserklärung sehen würden, wenn die Türkei in den Irak einmarschieren würde. Besteht diese Gefahr nun nach dem Gespräch nicht mehr?
Das ist noch völlig offen. Die irakischen Kurden haben noch nicht reagiert darauf, auf die Erklärungen aus Washington. Es bleibt nach wie vor so, dass Massoud Barzani, also der Führer der irakischen Kurden, gesagt hat, eine Invasion der Türken würde eine Kriegserklärung bedeuten. Andererseits ist aus den verschiedenen Erklärungen aus Washington doch herauszulesen, dass es ein Einverständnis gegeben hat, dass also die Amerikaner, sobald die Türken eine kleine gezielte Operation machen werden, dass die Amerikaner dies dann mit den irakischen Kurden koordinieren werden, dass es also nicht zu einem direkten Krieg zwischen den türkischen Truppen und den irakischen Kurden kommen kann.
In welchem Zeitraum wäre denn am ehesten mit einem türkischen Einmarsch zu rechnen, wenn überhaupt?
Wenn überhaupt, denn das Problem ist, dass das Wetter in diesem Gebiet, im Kandilgebirge, sehr schnell umschlagen kann. Man erwartet jeden Tag, dass es zu schneien beginnt und dann wird es sehr, sehr schwierig sein für eine Armee wie die türkische Armee, um dort militärisch vorzugehen. Und auf der anderen Seite die PKK, die Guerillas, die haben sich offenbar vorbereitet auf den Winter und die sind wahrscheinlich in Höhlen und in sonstigen Abstiegen, haben sich versteckt, haben sich eingegraben. Für die türkische Armee wird es dann aber sehr schwierig sein. Und das ist wiederum von bestimmten Kommentatoren, wird auch als Glücksfall betrachtet, denn viele Leute wissen in der Türkei, dass eine größere Operation im Norden Iraks nur Probleme für die Türkei und für die ganze Region nach sich ziehen würde.
Sie haben die PKK angesprochen. Wie steht sie eigentlich da nach dem Gespräch?
Sie ist deutlich geschwächt, das ist ganz klar. Wenn es tatsächlich ein Einverständnis gegeben hat von Seiten der irakischen Kurden, dann muss sie sich sehr ruhig verhalten, muss sich wahrscheinlich sogar einen neuen Ort finden, um sich zu verstecken. Auf jeden Fall erwarte ich nicht, dass die PKK jetzt in den nächsten Wochen weiterhin gegen die türkischen Truppen in der Türkei vorgehen wird.
Das waren Einschätzungen unseres Türkei-Korrespondenten Werner van Gent. Die Militärjustiz hat Ermittlungen gegen einen Schweizer Staatsbürger wegen illegaler Söldnerdienste eingeleitet. Ein Sprecher der Militärjustiz hat entsprechende Recherchen des Tagesanzeigers bestätigt. Der Angeschuldigte war für die private amerikanische Sicherheitsfirma Blackwater im Irak im Einsatz. Bei den Ermittlungen geht es um den Graubereich, in dem private Sicherheitsfirmen tätig sind. Sind die Angestellten von Blackwater und Co. eine Art bessere Securitas-Wächter? Oder sind es Söldner, die im Krieg die schmutzigen Jobs erledigen, für die reguläre Soldaten nicht in Frage kommen? Elmar Plotzer ist diesen Fragen nachgegangen.
Der Angeschuldigte ist geständig, dass er sowohl in der Fremdenlegion diente, als auch für Blackwater im Irak war. Interessant sind jetzt vor allem die Ermittlungen bezüglich seiner Tätigkeit für eine private Sicherheitsfirma in einem Krisengebiet. Die große Frage: War auch dies ein illegaler Söldnerdienst? Hier betritt die Schweizer Militärjustiz Neuland, wie ihr Pressesprecher Frank Zellweger erklärt.
Was ein Novum darstellt, ist, dass ein Engagement für eine private Sicherheitsfirma mit Bezug zu einem Kriegsgebiet unter dem Blickwinkel der besagten Militärstrafgesetzbestimmung zu beurteilen sein wird.
Die Frage dürfte nicht so einfach zu beantworten sein, weil private Sicherheitsfirmen in einem Graubereich operieren. Es sei aber durchaus möglich, dass der angeschuldigte Schweizer juristisch als Söldner bezeichnet werden könne. Dies im Gegensatz zu seinen amerikanischen Blackwater-Kollegen. Diese Ansicht vertritt Marco Sassoli, Völkerrechtsprofessor an der Universität Genf.
Also der Schweizer, der könnte wirklich völkerrechtlich Söldner sein, wenn er direkt an den Feindseligkeiten teilnimmt. Hingegen ein amerikanischer Bürger, und die meisten dort sind natürlich amerikanische Bürger, wäre kein Söldner. Denn derjenige, der auch als Private Contractor für sein eigenes Land kämpft, ist kein Söldner.
Nun stehen aber private Sicherheitsfirmen auch ganz generell in der Kritik. Sie sind in Krisengebieten im Einsatz, ohne eine offizielle Armee zu sein. Und gerade im Irak wird der Firma Blackwater sehr oft ein rücksichtsloses Verhalten vorgeworfen. Eine problematische Konstellation. Loro Götschel, der Direktor der Schweizer Friedensstiftung Swiss Peace und Professor für Politikwissenschaft an der Universität Basel.
Grundsätzlich gesehen ist eine solche private Firma ja kein staatlicher Akteur, sondern es ist ein privater Akteur. Und es ist auch so, dass sie nicht dieselbe politische Verantwortung wahrnehmen müssen gegenüber allfälligen Vorkommnissen, wie das ein staatlicher Akteur tun müsste.
Auf politischer Ebene sind deshalb Bestrebungen im Gange, damit sich nicht nur Armeen, sondern auch private Sicherheitsfirmen an die Bestimmungen des humanitären Völkerrechts halten. Wie Marco Sassoli erklärt, hat die Schweiz einen internationalen Vorstoß lanciert mit dem Ziel,
dass die Staaten zusammensitzen, um sich zu sagen, wie müssen wir unsere interne Gesetzgebung ändern, um sicherzustellen, dass unsere Private Companies sich an das humanitäre Völkerrecht halten.
Weil tote und verletzte Soldaten politisch eine schwere Belastung sind, greifen verschiedene Staaten bei ihren Auslandseinsätzen gerne auf die Dienste der privaten Sicherheitsfirmen zurück. Auch die Schweiz ist da übrigens keine Ausnahme.
Beispielsweise im Irak wird die Schweizer Botschaft von solchen privaten Gesellschaften bewacht, ganz einfach, weil die Schweizer Armee das nicht machen will.
Private Sicherheitsfirmen dürften auch in Zukunft in den Krisengebieten dieser Welt präsent sein.
Jetzt wird Realität, was sich schon länger abgezeichnet hatte. Die Preise für Lebensmittel steigen. Coop und Denner verlangen mehr für ihre Milchprodukte. Bei der Migros muss der Konsument schon heute mehr berappen für einen Teil des Milchsortiments. Und schon bald dürften weitere Lebensmittel das Portemonnaie stärker belasten. Auch Getreideprodukte wie Mehl, Teigwaren und Fertigpizza werden teurer. Priscilla im Boden.
Ein Liter Milch sowie ein Erdbeerjoghurt kosten in der Coop seit gestern 5 Rappen mehr. Denner schlägt bei den Milchprodukten um 10 Rappen auf. Auf nächstes Jahr sollen bei Denner Schokolade und Biskuit um 5% und das Mehl um 15% teurer werden. Das ist erst der Anfang. Coop ist mit vielen Lieferanten noch in Verhandlung. Mediensprecher Karl Weisskopf erklärt.
Also wir haben bereits angekündigt, hier sind wir aber noch am Rechnen und am Verhandeln, dass wir sicher noch im November den Brotpreis erhöhen werden. Es kann auch Erhöhungen bei anderen Getreideprodukten geben.
Auch die Migros erhöht ihre Preise. Dies, obwohl der Orangerieze einen Großteil seiner Produkte selber herstellt, erklärt Mediensprecher Urs-Peter Neff.
Selbstverständlich ist auch die Migros davon nicht ausgenommen oder betroffen. Und auch wir werden sowohl Mehl, Getreideprodukte, Brote, Mehle, Pizza, Pasta sowie auch Milch Artikel aufschlagen müssen.
Viele Bäckereien haben diesen Schritt bereits vollzogen. Der Bäckermeisterverband hat empfohlen, den Preis eines Laibes Weiß- und Ruchbrot ab diesem Monat um 20 Rappen zu erhöhen. Jahrelang hätten sinkende Mehlpreise es den Bäckern erlaubt, die steigenden Lohn- und Energiekosten auszugleichen. Der Brotpreis blieb konstant. Dies sei jetzt vorbei, erklärt Thomas Gehrig, Direktor des Bäckermeisterverbandes.
Und in diesem Jahr hat sich der Trend umgekehrt. Die Bauern arbeiten marktwirtschaftlich und die Preise sind angestiegen. Und in der Folge müssen wir ebenfalls jetzt nachziehen.
Hauptgrund für die Teuerung bei den Lebensmitteln sind also die steigenden Rohstoffpreise. Getreide, Früchte und Milch sind im letzten Jahr laufend teurer geworden. Das habe mehrere Gründe, erklärt Sandra Helfenstein, Sprecherin des Bauernverbandes.
Also ist einerseits, dass die Bevölkerung extrem gewachsen ist und dass eigentlich die Produktion nicht mehr mit der Nachfrage mithalten kann. Ein weiterer Grund ist aber auch, dass Lebensmittelrohstoffe in die Energieproduktion fließen und damit gar nicht mehr für die Ernährung zur Verfügung stehen. Ein letzter Grund ist, dass Schwellenländer wie Indien und China vermehrt auch verarbeitete Produkte konsumieren wie Milch und Fleisch und damit die Nachfrage nach Futtermitteln extrem steigt auf der ganzen Welt.
Mit den Futtermittelpreisen auf dem Weltmarkt steigen auch die Kosten der Bauern in der Schweiz. Zudem sei die Milch hierzulande im Moment knapp, deshalb erhöhe sich der Milchpreis zum ersten Mal seit Jahren. Doch die Rohstoffpreise machten nur einen kleinen Anteil der Lebensmittelpreise im Detailhandel aus, betont Sandra Helfenstein vom Bauernverband.
Ein kleiner Aufpreis ist gerechtfertigt. Aber was wir ein bisschen Angst haben, ist, dass die momentane Situation benutzt wird, um die Preise massiv zu erhöhen und dann die Schuld an den landwirtschaftlichen Rohstoffen in die Schuhe zu schieben.
Deshalb beobachtet der Bauernverband die Preisaufschläge mit Argusaugen. Wenn die Grossverteiler ihre Preissteigerungen bei Milchprodukten, Brot und Teigwaren im Detail bekannt geben, wird sich zeigen, hofft der Bauernverband, ob sie mit den teureren Rohstoffen erklärbar sind oder nicht.
Wenn ein Land unter Brain Drain leidet, hat es ein ernsthaftes Problem. Das heißt nämlich, dass gut ausgebildete Menschen das Land in großer Zahl verlassen, dass wichtige Posten nicht mehr mit den am besten qualifizierten Leuten besetzt werden können. Ein Land, das besonders an Brain Drain leidet, ist Russland. In den 90er Jahren, als die Sowjetunion aufgelöst, die Grenzen geöffnet und das Land von Oligarchen geplündert wurde, kehrte Russlands geistige Elite dem bankrotten Land in Scharen den Rücken. Heute wächst Russlands Wirtschaft zwar wieder, aber Wissenschaftler und Forscherinnen wandern weiterhin ab. Aus Moskau die Reportage von Brigitte Zink.
Die staatliche Schule Nummer 57 im Zentrum Moskaus gilt als Eliteschule für Mathematik und Naturwissenschaften. Boris Davidowitsch, seit 40 Jahren Vizerektor der Schule, kennt das Problem der Abwanderung aus eigener Anschauung. Fast die Hälfte der Schüler, die hier ausgebildet wurden, sei Anfang der 90er Jahre aus wirtschaftlichen Gründen ausgewandert. Vor allem in die USA, nach Israel, der kleinere Teil nach Europa. Alles Fachkräfte, die heute in Russland fehlten, sagt Boris Davidowitsch. Fakt ist, nach der jüngsten publizierten Statistik ziehen es 26.000 Russinnen und Russen vor, in den USA oder Europa zu studieren. Das sind doppelt so viele wie noch vor 10 Jahren. Und nur ein Viertel der Promovierten kehrt nach Russland zurück. Nach der Pause entfacht sich in der 10. und 11. Klasse eine lebhafte Diskussion über die Beweggründe. Die meisten Schülerinnen und Schüler wollen Mathematik studieren, ob hier oder im Ausland, entscheiden sie erst später. Zum Beispiel Juri. Er sei zwar froh, dass in Russland niemand mehr am Hungertuch nagen müsse, sagt er. Aber verglichen mit der Wirtschaftswelt haben es Wissenschaftler besonders schwer. Selbst ein ganz bedeutender Forscher verdient hier nicht annähernd so viel wie ein durchschnittlicher Unternehmer. Olya, eines der beiden Mädchen in der 16-köpfigen Klasse, gibt zu bedenken, dass viele von ihrem erlernten Beruf schlicht nicht leben könnten.
Многие люди уехали отсюда только потому, что им нужно все-таки на что-то жить. И они бы с радостью вернулись. Ну, я так считаю.
Viele russische Studentinnen würden garantiert zurückkehren, wenn die Lebensumstände hier einfacher wären. Sie meint damit die täglich steigenden Lebenskosten, die sämtliche Lohnerhöhungen gleich wieder auffressen. Fjodor hingegen ist überzeugt, dass Forscher in Biologie und Chemie das Land verlassen, weil in Russland Labors und Ausrüstung hoffnungslos veraltet sind.
Можете породу лучшего, купить лучшую технику. Ohne eine Modernisierung der Forschungslabors sei in der Wissenschaft jeder Test zum Scheitern verurteilt, die Ergebnisse unzuverlässig, meint der kaum 11-jährige Junge und spricht damit den Kern des Problems an. An der staatlichen Moskauer Lomonossow-Universität beklagt Michael Gelfand, Professor für Biologie und Physik, vor allem den riesigen bürokratischen Aufwand, der den Alltag eines Forschers behindere.
Очень много бюрократических препятствий к просто повседневной работе. Трудно покупать.
Für jedes Reagenzglas sei ein Formular auszufüllen. Alle Informationen, die man mit ausländischen Kollegen austausche, müssten x-fach dokumentiert werden. Vor allem aber, der gesamte Forschungsbetrieb werde beaufsichtigt und kontrolliert von oben nach unten. In diesem schwerfällig sowjetischen Organisationsmodell habe eine begabte Einzelfigur kaum Chancen. Zudem gäbe es viel zu wenig Stipendien und keine Wettbewerbe, mit welchen sich Forscher profilieren könnten, kritisiert Gelfand. Gelfand gesteht aber der jetzigen Regierung zu, dass diese das Problem erkannt habe. Dass Präsident Putin öffentlich die Mängel im russischen Bildungssystem beklage, stimme ihn etwas optimistisch. Ebenso die versprochenen Milliardeninvestitionen. Wie viel davon allerdings in den Taschen korrupter Unibürokraten verschwinden und wie gerecht die Forschungsgelder verteilt würden, das sei eine andere Frage. In der Schule Nummer 57 zweifelt man daran, dass Milliardeninvestitionen allein die Studierenden vom Auswandern abhalten könnten. Andrei zum Beispiel.
In Russland, was требовано только одна область. У нас сейчас только нанотехнологии.
Die meisten Milliarden habe bis jetzt die Nanotechnologie verschlungen. Erst wenn der Staat auch in andere Forschungsgebiete wie Chemie oder Biologie investieren würde, meint Andrei, müssten dann nicht mehr so viele Forscher davonlaufen.
Aus Moskau die Reportage von Brigitte Zink.